Die Geschichte von dem Osterei, die endete mit den Worten, scheinbar tot und doch lebendig, ein Zeichen für das, was Gott tut. Er gibt das Leben und macht lebendig. Er erweckte Jesus zu neuem Leben. Unser Gott ist stärker als der Tod. Das ist der Grund, warum wir als Christen heute Morgen zusammenkommen. Wir feiern an Ostern, dass unser Gott stärker ist als der Tod. Unser Gott ist stärker als der Tod. Lass uns heute Morgen ein paar Minuten nehmen, um uns einen Text aus dem Epheserbrief anzugucken, den wir extra reserviert haben für Ostern, weil er so gut zu Ostern passt. Ihr wisst alle, wir sind in der Epheser-Predigtreihe. Wir sind Ephesus, heißt die. Und Epheser 2, die Verse 8 bis 10, die haben wir ausgespart für Ostern. Und ich möchte euch den Text vorlesen. Ich fange zum besseren Verständnis schon bei Vers 1 an. Den kennt ihr schon von Jessys Predigt. Und wir konzentrieren uns dann auf die Verse 8 bis 10. Auch ihr war tot durch eure Übertretungen und Sünden. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe oder Geschenk ist es. Nicht aus euren Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Und hier setze ich mal einen Punkt. Er gibt das Leben und macht lebendig. Er erweckte Jesus zu neuem Leben. Unser Gott ist stärker als der Tod. Das ist Ostern. Gott nimmt das, was tot ist, und macht es lebendig. Gott nimmt das, was leblos ist, und haucht neues Leben ein. Jesus war tot und ist am dritten Tag auferstanden. Das feiern wir an Ostern. Aber nicht nur, dass Jesus auferstanden ist. Wir feiern etwas, das darüber hinausgeht. Paulus sagt in unserem Bibeltext hier, auch ihr wart tot, aber Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht. Auch das feiern wir an Ostern. Nicht nur, dass Jesus Christus tot war und lebendig wurde, sondern dass wir durch den Tod und die Auferstehung Jesu Leben empfangen, aus Gnade durch Glauben. An Ostern feiern wir auch, dass Gott uns Sünder lebendig macht. Paulus erwähnt hier, unsere Übertretungen und Sünden bewirken, dass wir geistig tot sind. Wir sind wie Zombies gewesen, als wir Jesus noch nicht hatten. Und Gott hat uns Zombies Leben eingehaucht. Wir waren geistlich tot und haben neues Leben empfangen. Zombies wie du und ich sind lebendig geworden. Das war der Teil für Julian. Zombies, habe ich mir gedacht, gefällt dir bestimmt. In unserem Predigttext, den wir hier sehen, stecken drei Osterbotschaften drin, die ich heute ganz kurz und knapp einfach mit euch angucken möchte. Die erste hat etwas mit Kunststückchen zu tun. Die zweite Osterbotschaft, die hat was zu tun mit einem Ostergeschenk. Und die dritte Botschaft handelt von einem Kunstwerk. Okay? Schritt für Schritt. Wir fangen an mit dem ersten Punkt, mit der ersten Osterbotschaft, die etwas mit Kunststückchen zu tun hat. Und zwar, Ostern hat nichts mit deinen Kunststückchen zu tun. Oder anders betont, Ostern hat nichts mit deinen Kunststückchen zu tun. Paulus schreibt, ihr seid selig geworden oder ihr könnt selig werden, ihr könnt gerettet werden, aber nicht aus euch, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme oder damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Das ist die erste Osterbotschaft, die wir heute in dem Text hören. Also Paulus sagt, nicht aus Werken werdet ihr gerettet. Und die Frage ist, was meint er mit Werken? Was ist in der Bibel gemeint, wenn das Wort Werk genannt wird? Es wird dann gemeint, gute Taten. Paulus spricht hier von deinen guten Taten oder von deinen guten Leistungen. Paulus spricht, wenn er von Werken spricht, von unseren Anstrengungen, von unseren Bemühungen, von unserer Schufterei, von unserer Arbeit. Unsere Werke sind auch unser Beruf. Kurz, das, worauf wir am liebsten verweisen oder das, was wir gut können, worüber wir am liebsten sprechen, die Dinge, in denen wir gut sind oder was wir schon erreicht haben, das sind unsere Werke. Okay? Und Paulus sagt, nicht aus Werken werdet ihr gerettet. Vielleicht kennt ihr das auch, ihr kennt das sicherlich. Ich nenne es mal Image-Wettrüsten. Okay? Und ich erkläre euch, was ich damit meine. Image-Wettrüsten ist so eine Sache, wo wir unsere Werke betonen. Ich habe letzte Woche ein interessantes Gespräch in meiner Wohnsiedlung mitgekriegt. wir nennen mal die Gesprächspartner Person A und Person B. Und die haben, Person A hat sich bei Person B darüber beschwert, dass Person B und die Kinder von Person B auf der Straße zu laut Fußball spielen. Okay? Person A sagt, du und deine Kinder, ihr seid zu laut. Um der ganzen Sache mehr Gewicht zu verleihen, hat Person A angefangen, der Person Folgendes aufzuzählen. Welchen akademischen Grad er besitzt, Diplom in BWL, dass er einen sehr wichtigen Job hat, dass er so wichtig ist, dass er sehr häufig im Ausland unterwegs ist, dass sein Haus viel größer und teurer ist als das Haus von Person B, dass das Auto, die Autos, die Person A fährt, sehr viel größer und teurer sind als das Auto von Person B. Und selbstverständlich, dass Person A's Kinder viel angenehmer sind als Person B's Kinder. Die Botschaft, die lautete eigentlich kurz einfach nur, aufgrund meiner sehr beeindruckenden Leistungen, aufgrund meiner Werke, habe ich es verdient, Ruhe vor dir und deinen Kindern zu haben. Und das Problem ist einfach nur, vor Gott und ich bin mir sicher auch vor Person B, haben diese Werke überhaupt kein Gewicht. Auto, Haus, Pferd, Boot, Frau, Kreditinstitut der Wahl. Gott schaut da drauf nicht. Und Hand aufs Herz, wir wollen jetzt nicht auf Person A gucken und sagen, oh, der Depp, ja? Sondern wir wollen auf uns gucken und uns hinterfragen, sind wir nicht auch sehr oft am Image wettrüsten? Oder werfen wir mal einen kurzen Blick auf unsere privaten Selbsterlösungsprojekte. Das kennst du vielleicht. Wenn ich es nur schaffe, allen menschlich freundlich zu begegnen, oder wenn ich es nur schaffe, genügend Geld an Hilfsorganisationen zu spenden, wenn ich nie fremdgehe und ein guter Ehemann bin oder eine gute Ehefrau bin, wenn ich ein guter Vater bin oder eine gute Mutter bin, wenn ich meine Kinder zu braven, produktiven deutschen Bürgern erziehe, wenn ich regelmäßig in den Gottesdienst gehe, wenn ich brav meinen Zehnten zahle, wenn ich täglich in der Bibel lese, dann muss es doch bestimmt auch mit Gott und meiner Errettung klappen. Selbsterlösungsprojekte. Kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Aber vor Gott ist selbst das beste Selbsterlösungsprojekt nicht genug. Das ist, was die Bibel lehrt. Arno Backhaus, abgesehen davon, dass er einen lustigen Namen hat, hat Folgendes geschrieben in einem Buch. Man kann Gott aus eigener Anstrengung ebenso wenig erreichen, wie man durch Stabhochsprung auf den Mond gelangen kann. Das ist die Gleichung. Wenn du versuchst, mit Selbsterrettungsprojekten Gott zu erreichen, Gott zu beeindrucken und ihn davon zu überzeugen, dass du ein cooler Hecht bist oder eine coole Hechtin, falls es das Wort gibt, dann ist es genauso, als würdest du einen Stabhochsprungstab nehmen und versuchen, auf den Mond zu springen. Die Botschaft von Ostern ist, egal wie sehr du dich anstrengst, es reicht nicht aus, um Gott zu beeindrucken oder dir Rettung zu verdienen. Das ist die Osterbotschaft. Es reicht nicht aus. Deine Anstrengungen, deine Werke, deine Leistungen, deine Talente reichen nicht aus, um dir Rettung oder irgendetwas bei Gott zu verdienen. Und die Botschaft von Ostern geht weiter. Und trotzdem rettet er dich. Das ist Ostern. Und trotzdem rettet er dich. Gott lädt dich heute Morgen ein, all dein Image-Wettrüsten und deine Selbstrettungsprojekte aufzugeben. Gott lädt dich ein, heute Morgen Ja zu ihm zu sagen und all dein Vertrauen auf ihn zu werfen. Der Einzige, der dir Gnade und Barmherzigkeit geben kann, die dich rettet. Paulus schreibt in unserem Predigttext, nicht aus euren Werken, damit sich nicht jemand rühme, hör gut zu, Person A, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Geschenk ist es. Und hier kommen wir zum zweiten Punkt, zur zweiten Osterbotschaft, die Paulus im Epheserbrief in unseren Text reingepackt hat. Ostern ist ein Geschenk von Gott. Erstens, Ostern hat nichts mit deinen kleinen Kunststückchen zu tun. Zweitens, Ostern ist ein Geschenk von Gott. In Vers 8 steht, Gottes Geschenk ist es oder Gottes Gabe ist es. Wenn du dich heute Morgen gefragt hast, was schenkt uns Gott an Ostern? Es freut mich, dass du diese Frage gestellt hast. Die Antwort ist nicht einen Korb mit Ostereiern und einen Milka-Schmunzelhase. Gott schenkt dir sehr, 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 sehr viel mehr als das. Jetzt willst du wissen, was es ist. Gott schenkt dir Jesu Sieg. Jesu Sieg ist dein Sieg. Okay, wenn du heute Nachmittag gefragt wirst, was hast du heute im Ostergottesdienst gehört, dann nimm diesen einen Satz mit. Jesu Sieg ist mein Sieg. Ostern bedeutet, Jesus hat einen Sieg errungen und dieser Sieg gilt mir. Okay, eine kleine Illustration. Wer von euch ist alt genug, um sich noch an das WM-Finale von 1990 zu erinnern? Wer von euch hat es geguckt? Oh, Schande über den Rest. Nein, natürlich nicht. Nein. Gnade, Gnade. Also ich werde nie vergessen, wie Andy Brehme damals 4 Minuten vor Ende den Elfmeter in das Tor der Argentinier reindremmelt. Ich habe mir es am Freitag angeguckt, das Video. Man kann es auf YouTube gucken. Ihr könnt einfach eingeben, Andy Brehme, Finale, Elfmeter. Ich habe mir das Video angeguckt und ich muss gestehen, ich habe fast geweint. Es war so schön. Immer wenn ich mir dieses Video angucke, und es passiert relativ häufig, muss ich mit den Tränen kämpfen, weil es ist einfach schön. Lass uns ganz kurz innehalten, Gott dafür danken, dass dieser WM ist. Jesse macht gerade so. Ich weiß noch, wie wir gefeiert haben, als dieses Tor gefallen ist. Ich weiß noch, wie wir uns in den Armen lagen im Wohnzimmer. Eiche, Rustikalschrank, brauner Teppichboden. Aber nicht nur wir haben im Wohnzimmer gefeiert, sondern ganz Deutschland hat gefeiert. Ganz Deutschland stand auf dem Kopf. Der Sieg der Nationalmannschaft war unser Sieg damals. Es war nicht so, dass die Elf, die auf dem Platz standen, die haben gefeiert und der Rest von Deutschland hat halt ausgeschaltet und gesagt, so, jetzt sind wir Weltmeister, geh mal ins Bett. Sondern ganz Deutschland und alle anderen Menschen aus anderen Nationen, die vernünftig sind, haben mit uns gefeiert. Der Sieg der Nationalmannschaft, das Tor von Andy Brehme, war unser Sieg, war unser Tor. Und genauso ist es an Ostern. Der Sieg, der von Jesus errungen wurde, ist unser Sieg. Weil er einen Sieg errungen hat, können wir uns über diesen Sieg freuen, weil er uns gilt. Was hat er besiegt? Erstens, er hat über die Macht der Sünde gesiegt. Im Kolosserbrief schreibt Paulus Folgendes. Jesus hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden. Also es gibt einen Schuldschein, unsere Sünden verklagen uns vor Gottes Wort und vor Gott, aber dieser Schuldschein wurde gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und er hat ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Jesus Christus hat die Sünden, die du begangen hast, vor 2000 Jahren, Karfreitag, ans Kreuz genommen, hat es dorthin genagelt und aus deinem Leben genommen. Jesus nahm deine Schuld mit ans Kreuz, um stellvertretend für dich die Strafe für deine Sünden zu tragen. Das ist, was Jesus am Kreuz getan hat. Am Kreuz hat er dein Sündenkonto aufgelöst und er hat dir ein neues Gerechtigkeitskonto eröffnet. Dein Sündenkonto war unendlich überzogen und dein Gerechtigkeitskonto ist unendlich gedeckt, wenn das geht. Petrus schreibt, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben und ihr wisst, was der Preis für dieses Loskaufen war, nämlich das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, nämlich das Blut von Christus. Am Kreuz hat Jesus Christus für jeden, der sich zu ihm wendet, Gerechtigkeit vor Gott erkauft mit der Währung seines Blutes. Und jeder Tropfen seines Blutes hat gesagt, es ist vollbracht. 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 Jesus' Sieg ist dein Sieg. Jesus hat am Kreuz die zerstörende Macht der Sünde gebrochen, damit du Nein zur Sünde sagen kannst und in der Kraft des Heiligen Geistes ein Leben leben kannst, das Gott ehrt. Jesus hat am Kreuz für deine vergangenen, für deine gegenwärtigen und für deine zukünftigen Sünden gezahlt. Ostern bedeutet, du musst nicht länger unter Schuld und Scham leben. Wie ätzend ist ein Leben, das unter der Last von Schuld und Scham gebeugt ist. Und Ostern bedeutet auch, du musst nicht länger ohne Sinn und Ziel leben. Petrus sagt, wir sind gerettet aus einem sinn- und ziellosen Leben heraus. Okay, Jesus hat über die Macht der Sünde gesiegt, aber das ist nicht der einzige Sieg. Ja, damals 90 haben wir bloß einen Sieg bekommen. Jesus Christus hat 2 Siege für uns errungen. Er hat einmal die Sünde besiegt und er hat den Tod besiegt. Am Ostersonntag feiern wir die Auferstehung Jesu von den Toten. Wir feiern, dass das Grab leer ist. Das Grab ist leer. An Karfreitag besiegte Jesus die Sünde am Kreuz und am Ostersonntag ist Jesus Christus vom Tod ins Leben erweckt worden. Er hat den Tod überwunden und hat den Tod besiegt. Johannes 3,16 kennt ihr alle. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nicht nur Vergebung der Sünden, sondern Leben, das in die Ewigkeit reinreicht. Jesus hat den Tod überwunden. Jesus schenkt Leben, weil er derjenige ist, der den Tod überwunden hat. Jesus schenkt Leben, das über den körperlichen Tod hinausgeht. Wir haben vorhin fälschlicherweise da auf der Folie gehabt, till final death. Es muss heißen, till final breath. Für einen Christen gibt es keinen final death, für einen Christen gibt es keinen finalen Tod, für einen Christen gibt es nur den finalen Atemzug. Und dann hört dieser kleine Teil, den wir irdisches Leben nennen, auf und es beginnt das ewige Leben bei Gott. Wer an Jesus glaubt, empfängt nicht nur Sündenvergebung, sondern auch ewiges Leben. Also weil Jesus den Tod überwunden hat, kannst du mit Ewigkeitsperspektive leben. Und weil Jesus den Tod überwunden hat, kannst du deiner Zukunft hoffnungsvoll und frei von Ängsten entgegenblicken. Das ist Ostern. Ostern ist die Einladung Gottes, an dich Buße zu tun, den Opfertod Jesu und die Auferstehung Jesu anzunehmen, Gottes Sohn anzunehmen und dadurch Vergebung der Sünden und ewiges Leben zu empfangen. Jesus Sieg ist dein Sieg. Er wurde verstoßen, damit du angenommen werden konntest. Er ist gestorben, damit du Leben haben kannst und er hat gelitten, damit du Freude empfangen kannst in der Fülle. Jesus Sieg ist dein Sieg. Und der Siegespreis ist die Rettung, von der Paulus hier spricht und er sagt, die Rettung ist ein Geschenk aus Gnade durch Glauben in Christus. Ein Geschenk von Gott, weil, Achtung, weil er dich liebt. Und zweitens, weil er dich mag. Er liebt dich nicht nur trotz all deiner Fehler, sondern er mag dich auch noch, weil er dich so gemacht hat, wie du bist. Er findet dich richtig toll. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Osterpunkt oder zur dritten Osterbotschaft hier in dem Text, nämlich nicht nur deine Kunststückchen bringen es nicht und Ostern ist ein Geschenk, sondern drittens, du bist Gottes besonderes Kunstwerk. Paulus schreibt in Vers 10 an die Christen in Ephesus, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Okay, was sagt er hier? Zuerst hat Paulus betont, dass unsere Werke, unsere Leistungen oder unsere Kunststückchen uns nicht retten können. Und jetzt spricht Paulus von Gottes Werk. Okay, er stellt unsere Werke und Gottes Werk gegenüber. Und er sagt, liebe Epheser, ihr seid Gottes Werk. Ihr seid Gottes Werk. Eure Werke bringen nichts, aber ihr seid Gottes Werk. Coolerweise heißt ja unsere Predigtreihe, wir sind Ephesus. Das heißt, wir können das, was Paulus zu den Ephesern sagt, auch für uns persönlich annehmen. Haus des Herrn, ihr seid Gottes Werk. Das ist, was Paulus hier schreibt. Das Wort Poema, das in der deutschen Bibel mit Gottes Werk übersetzt wird, heißt so viel wie Kunstwerk oder Meisterstück. Ihr seid Gottes Meisterstück. Ihr seid Gottes Kunstwerk, ist, was Paulus hier sagt. Lieber Christ, wenn du heute Morgen hier sitzt und dich fragst, wie Gott dich sieht, Gott sagt, du bist mein Kunstwerk, du bist mein Meisterstück. Du wurdest geschaffen in Christus. Das ist, was Paulus schreibt hier in dem Text. Durch den Sühnetod und die Auferstehung Jesu hat Gott dich ganz neu gemacht. Im 2. Korintherbrief lesen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist entstanden. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann darfst du dich freuen, weil du bist ein ganz besonderes Meisterwerk, ein ganz besonderes Kunstwerk und Meisterstück Gottes. Das ist, was wir heute auch feiern können. Wir feiern nicht nur Jesus, wir feiern auch, dass Jesus aus Liebe für uns gestorben ist. Aber vielleicht bist du heute Morgen hier und du weißt nicht so recht, ob du zu Jesus gehörst oder zu Buddha oder zu, wie heißt der, Dawkins? Ich bin nicht sicher. Auch für dich gilt, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Er bietet auch dir sein Ostergeschenk an. Er bietet auch dir an, diese Gnade und Barmherzigkeit, dieses Ostergeschenk des ewigen Lebens und der Rettung anzunehmen. Am Kreuz sehen wir Jesus Christus, der da hängt, mit weit ausgestreckten Armen. Wenn du zu ihm kommst, er streckt seine Arme weit aus und empfängt dich. Wenn du zu ihm kommst, er ist da und er nimmt dich an. Und wenn wir aufs Kreuz gucken, dann sehen wir auch das eigentliche Ostergeschenk. Wir haben gesagt, das Ostergeschenk ist Rettung, das Ostergeschenk ist der Sieg Jesu, aber das eigentliche Ostergeschenk ist keine Sache, das eigentliche Ostergeschenk ist eine Person mit einem Gesicht. Und diese Person heißt Jesus Christus. Jesus Christus, Gottes Sohn, für dich gestorben, für dich auferstanden.